Jetzt natürlich noch nicht alles. Ich hoffe ja, dass da, wo wir heute und morgen zusammen sind, dass wir noch etwas persönlich ins Gespräch kommen. Zum Beispiel habe ich jetzt ja noch gar nicht von meiner Frau erzählt, ne? Oder von meinen Kindern. Dann schweige ich jetzt hier. Oder von unserem Hund, ne? Also das könnte ich euch auch noch ein bisschen erzählen. Ja, aber nein, lassen wir mal beiseite. Wir sind ja hier in erster Linie zusammengekommen, um uns auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Man sagt ja so sprichwörtlich, ihr kennt ja vielleicht auch das Sprichwort, Eul nach Athen tragen. Ne? Damit meint man Leute, die sich in einer Sache schon sehr gut auskennen, denen jetzt noch irgendetwas Neues darüber sagen zu wollen. Und ich gehe mal davon aus, ihr als bibeltreu orientierte Gemeinde, und ich sehe so einige hier schon mit grauen Häuptern, so ähnlich wie ich auch, vermute mal, dass ihr schon seit einigen Jahren Christ seid, dann ist der Epheserbrief für euch ja nichts ganz Neues. Von daher seht es dann vielleicht einfach als eine Wiederholung, eine Vertiefung an. Ich versuche euch heute und morgen einige Einblicke in den Epheserbrief zu geben, Bestätigungen, vielleicht Erweiterungen, vielleicht, dass Dinge euch neu klar werden. Aber es soll auch nicht nur etwas da sein für euren Intellekt, für den Verstand, sondern es soll auch etwas sein, was ihr mitnehmen könnt in euren Alltag dann nächste Woche. Also wo ihr euch an Dinge erinnert und die euch dann ermutigen im Alltag oder wenn es nötig ist, ermahnen oder euch eine neue Wegweisung geben oder euch helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Denn für all das kann das Wort Gottes immer wieder dienlich sein. Ich werde auch zwischendurch einmal mit euch ein paar Experimente machen. Ich hoffe, das klappt gut. Wenn die dann zu abenteuerlich sind, dann sagt Bescheid und erhebt Protest und sagt, nein, also das geht bei uns hier ja gar nicht, weil ich kenne euch als Gemeinde ja noch nicht so gut und weiß nicht, was da zulässig ist und was nicht. Also, weil ich ja in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs bin. Ich war dann vor anderthalb Jahren in Indien für einige Zeit bei Gemeinden. Und da war es zum Beispiel, wenn ich dann schon so gestanden hätte wie hier, dann hätte schon die Hälfte der Gemeinde nicht mehr zugehört. Warum? Weil in diesen strengen indischen Gemeinden muss man ohne Schuhe stehen. Mit Schuhe der Prediger auf der Kanzel geht gar nicht. Weil wenn ich das jetzt morgen bei euch tun würde, würde ich, glaube ich, ein anderes Problem haben. Ne? Ja, aber da geht das in keinem Fall, weil das ist ja ein Zeichen der Unreinigkeit, die man mit auf die Kanzel nimmt. Also das muss dann mit Strümpfen oder barfuß, ne? Das geht dann auch. Oder so, ohne Krawatte, ging ja auch gar nicht. Ne? Also der Prediger verliert die Hälfte seiner Autorität, wenn er keine Krawatte trägt. Aber ich sehe, die meisten von euch haben das hier auch nicht, also glaube ich, bin ich hier ganz richtig. Gut, ich möchte euch einen Einblick geben, wenn ich einmal unverständlich rede, also nicht mit Absicht, sondern wenn da irgendetwas ist, wo ihr nicht genau wisst, was meine ich jetzt damit. Meldet euch sofort, sagt sofort Bescheid, ich versuche die Sache zu klären. Genauso ist es, wenn ich einmal, wozu ich eben die Tendenz habe, zu schnell spreche. Also dann auch, sagt das, nicht, dass ihr den ganzen Abend hier sitzt und dann nichts mehr mitbekommt, das wäre auch schade. Also wenn ihr merkt, das ist jetzt zu schnell, dann versuche ich zu bremsen und wahrscheinlich müsst ihr mich 5 Minuten später wieder daran erinnern. Aber ist auch in Ordnung. Ich möchte euch einen Einblick in den Epheserbrief geben und gleichzeitig möchte ich euch verschiedene Dinge vorstellen, wie ihr mit der Bibel umgehen könnt. Also auch verschiedene Arten und Weisen, mit der Bibel umzugehen. Also ich will euch Informationen geben, aber auch verschiedene Möglichkeiten zeigen, mit dem Wort Gottes umzugehen. Das kann nämlich auch eine Bereicherung sein. Mancher Christ gewöhnt sich eine Art und Weise an, die Bibel zu lesen, meinetwegen immer mit einem Kommentar oder einem Wörterbuch oder Bibelstellen parallel oder sonst irgendwie. Und ich werde euch gar nicht die ganze Breite vorstellen können, was es für Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht ist irgendetwas dabei, wo ihr merkt, also das ist doch mal eine Möglichkeit, so könnte ich das doch auch mal mit meiner persönlichen Bibellese machen. Denn manches Mal kann es so sein, dass wir auch als überzeugte Christen in der Bibel lesen, aber wir merken, das spricht uns irgendwie nicht mehr so an. Wir lesen das, weil wir es gewohnt sind und das ist auch gut. Aber man könnte vielleicht noch mehr da herausholen. Und vielleicht sind da irgendwelche Dinge drin, die euch auch da weiterhelfen können. Zuerst einmal ganz allgemein der Epheserbrief. Verfasst ist er, wir wissen es nicht ganz genau, aber vermutlich in der Zeit zwischen 60 bis 62 nach Christus. Das heißt, Paulus ist hier schon von seiner letzten Missionsreise zurückgekommen. Er ist in Gefangenschaft. Dreimal im Epheserbrief wird die Gefangenschaft des Paulus erwähnt. Dann sagt er zum Beispiel, das schreibe ich euch, der Gebundene im Herrn. Also da merken wir, er ist gebunden, er ist gefangen. Und das ist für ihn keine übertragene Bezeichnung, sondern er meint es wortwörtlich. Der Epheserbrief ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Rom geschrieben worden. Also da, wo die Apostelgeschichte zu Ende geht. Paulus war ja in Jerusalem gefangen genommen worden, am Ende seiner letzten Missionsreise. Er ist dann von Jerusalem per Eskorte der römischen Armee nach Caesarea am Meer überstellt worden. Und dann ist er 3 Jahre lang im Gefängnis in Caesarea, weil der römische Statthalter korrupt war. Wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Der hoffte auf ein Bestechungsgeld. Er hat gedacht, irgendwann legen die Gemeinden zusammen und die bezahlen mir ordentlich was und dann lasse ich den Paulus frei. Das haben die allerdings nicht getan, sondern wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass Paulus zahlreiche Diskussionen mit dem Statthalter gehabt hat. Und als der Statthalter schließlich ausgewechselt wird, dann will Paulus dem endlich ein Ende setzen und dann sagt er, ich will jetzt mein Urteil haben und das wollte er nicht geben. Und dann sagt er, ja, dann berufe ich mich auf den Kaiser. Ich möchte vor dem kaiserlichen Gericht in Rom mich verantworten. Und dann wird uns in der Apostelgeschichte diese Irrfahrt übers Mittelmeer beschrieben. Also Irrfahrt, es kommt ja ein riesiger Sturm. 14 Tage können sie kein Land sehen und sie denken, alle kommen um. Und dann landen sie auf der Insel Melite. Da werden sie aufgenommen und wenig später reisen sie dann weiter nach Rom. Und in Rom ist Paulus nochmal 2 Jahre im Gefängnis. Und zwar, also Gefängnis kann man nicht direkt sagen, er ist eigentlich in einer Privatwohnung, aber als Gefangener, angekettet an Soldaten rechts und links neben ihm. Und da empfängt er Gäste, da schreibt er Briefe. Und hier in der Gefangenschaft in Rom schreibt er auch den Epheserbrief. Zu der Gemeinde der Epheser hatte Paulus eine besonders innige Beziehung gehabt. Er gründet diese Gemeinde auf seiner 2. Missionsreise. Er trifft dort auf Priscilla und Aquila, die ja kurze Zeit vorher in Rom gewesen waren und aufgrund einer örtlichen Verfolgung Rom verlassen mussten und sich dann in Kleinasien niedergelassen haben. Kleinasien ist das Gebiet der heutigen Türkei. Und etwas unterhalb von Istanbul, also das heißt weiter südlich, direkt an der Meeresküste, da lag die Stadt Ephesus. Ephesus war damals die größte Handelsstadt gewesen in Kleinasien. Es waren eben sehr gute Verkehrsverbindungen, hatte einen großen Hafen. Sie hatten auch, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, ein riesiges Heiligtum der Diana. Wir wissen das ja, diese Auseinandersetzungen, die dann kommen. Da ist dann der Schmied, der dann Aufruhr macht. Groß ist die Diana von Ephesus. Und da stand dann, sie schrien das ganz, ganz lange, schrien sie, groß ist die Diana von Ephesus, richtiger Volksaufruhr. Und dann musste da erst die Leute beruhigt werden, weil sie Angst hatten, dass diese Christen, die da auftraten, dieses Heiligtum beschädigen würden. Also nicht im wörtlichen Sinne beschädigen, sondern dass da keiner mehr hingeht, um die Diana von Ephesus anzubeten. Und besonders die Silberschmiede hatten diesen Aufstand mit initiiert, und zwar aus ganz persönlichen Motiven, weil die ja davon ausging, wenn die Leute nicht mehr nach Ephesus kommen für die Diana, dann verkaufen wir ja gar keine Andenken mehr. Also heute nennt man das Merchandising, das gab es damals auch schon. Also gingst du nach Ephesus, dann kauftest du halt so ein paar Schmuckstücke und davon lebten die sehr gut. Und wenn man plötzlich einen Gott hat, den man nicht sehen kann, ja was sollen wir denn darstellen dann als Silberschmiede? Dann sind wir ja unseren Einkommen los. Und deshalb haben die einen Aufruhr gemacht, große Auseinandersetzungen. In späteren Jahren, da wo Paulus schon in Gefangenschaft ist, dann schickt er den Timotheus, seinen engsten Mitarbeiter, nach Ephesus. Wir lesen das im 1. Timotheusbrief und da beschreibt er auch, was zwischenzeitlich in der Gemeinde in Ephesus gelaufen ist. Da lesen wir nämlich von Irrlehrern, von Alexander, wahrscheinlich war das der Schmied, der möglicherweise hinterher gläubig geworden ist, von Hymenäus lesen wir, der Irrlehrer gewesen war. Wir lesen von einer Gruppe in der Gemeinde, die verboten hatten zu heiraten. Also heiraten schlecht, oh, also möglicherweise gnostisch geprägt. So eine Gruppe in der frühen Kirche, die meinten, alles Leibliche, Körperliche sei ganz schlimm, da dürfe ein Christ nicht mehr mit zu tun haben. Und deshalb wahrscheinlich auch die Hochzeit. Wir lesen dann von welchen, die bestimmte Speisen verboten hätten und so. Alles im 1. Timotheusbrief. Also zahlreiche Hintergründe erfahren wir, wo waren die Probleme der Gemeinde in Ephesus, auch durch den 1. Timotheusbrief. Später, als Johannes seine Offenbarung schreibt, das sind ja noch einmal 30 Jahre später, in den 90er Jahren, da erwähnt er in seinen Sendschreiben ja auch die Gemeinde an Ephesus. Und das ist die Gemeinde, in der die erste Liebe erkaltet ist. Also das heißt, eine Gemeinde sehr früh gegründet, die ist zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahrzehnte alt und scheinbar, also Paulus gründet sie ja, also er war dann ja etwa 5 Jahre in Gefangenschaft, also Mitte der 50er Jahre gründet er sie. Diese Gemeinde ist dann schon 30, 40 Jahre alt und da hat sich scheinbar eine gewisse Behäbigkeit eingeschlichen, Gewohnheit eingeschlichen, da beschreibt er die so. Nun, in dieser Gemeinde, dieser Brief, den Paulus schickt von Rom aus, die konnte man damals nicht per Post schicken, denn das gab es ja nicht. Man brauchte dann einen privaten Boten oder man musste das bezahlen, das war natürlich teuer. Und so schickt Paulus den Tychikus. Wir finden das am Ende des Epheserbriefes, wird das auch beschrieben. Und der Tychikus nimmt auch noch andere Briefe mit, nämlich unter anderem den Philemonbrief und unter anderem auch den Kolosserbrief. Kolossä war auch eine Stadt in der ähnlichen Gegend. Und wenn wir die beiden Briefe direkt nacheinander lesen, dann stellen wir fest, da sind ganz viele Ähnlichkeiten, ganz viele ähnliche Argumentationen, ähnliche Themen, die aufgegriffen werden. Und das deutet darauf hin, dass Paulus diese beiden Briefe in einem ganz kurzen Abstand geschrieben hat. Dass er also noch richtig in dem Thema drin war, manchmal dieselben Formulierungen wählt, sowohl im Epheserbrief wie auch im Kolosserbrief. Der Epheserbrief lässt sich grob teilen in 2 Abschnitte. Insgesamt hat er 6 Kapitel und wir können ihn teilen in die ersten 3 Kapitel. Da geht es um Theologie und zwar um die Theologie der Gemeinde. Fachgemäß würden wir da sprechen von Ekklesiologie, so nennen das dann die Theologen. Also die Lehre der Gemeinde wird dort erläutert. Woher kommt die Gemeinde? Wie ist sie zusammengesetzt? Wer hat sie gegründet? Wofür ist sie da? Wer gehört dazu? Solche Dinge werden da beschrieben. Es ist sehr theologisch. Es wird sehr viel von Gott geredet, von seinem Eingreifen, wie er die Gemeinde gegründet, bewahrt, geführt hat. Der zweite Teil des Epheserbriefes, der ist viel stärker praktisch ausgerichtet auf den Alltag der ersten Christen in dieser Gemeinde. Da geht es um die Frage von Mann und Frau, wie wir mit den Begabungen umgehen, die Gott uns gibt. Da ist dann ganz am Ende die geistliche Waffenrüstung, wie wir kämpfen, bei Anfechtungen, wie wir uns da verhalten sollen. Also der erste Teil stärker mit einem Schwerpunkt theologisch, was übrigens ja auch ganz typisch für Paulus ist. Der will ja immer wieder deutlich machen, alle praktischen Anweisungen kommen aus unserem Blick auf Gott, wer Gott ist, wie er an uns handelt. Und deshalb stellt er das hier auch in den Vordergrund. Also erst einmal der Blick auf Gott und auf sein Heilshandeln durch Jesus Christus und dann der Blick darauf, was sollen wir im Alltag machen? Wie sollen wir uns da konkret verhalten? Denn das eine baut auf dem anderen auf. Also, soweit der erste Überblick über den Epheserbrief, über seine Entstehung, seinen Autor, seinen Empfänger und so weiter. Ich möchte jetzt einmal in einem Zug den ganzen Epheserbrief durchlesen. Das ist schon eine erste der Methoden, die wir auch anwenden. Denn manches Mal ist es so, dass wir uns ganz andere Dinge darauf aufmerksam werden, wenn wir so ein ganzes biblisches Buch oder eben einen ganzen Brief in einem Zug durchlesen. Plötzlich merken wir, da kommt das Thema und dann entwickelt sich das und dann kommt das und dann kommt das. Bei dieser Art und Weise, die Bibel zu lesen, kommt es nicht auf jedes Detail an, sondern es kommt mehr darauf an, die großen Linien zu erkennen der Argumentation. Manche Sachen, da liest man etwas darüber hinweg und dann gibt es ja dieses Vers für Vers, das machen wir dann danach. Danach gehen wir Vers für Vers durch, schauen die einzelnen Worte an, die Begründungen an, die Beispiele an, die Paulus wählt. Aber erst einmal möchte ich das machen so flächendeckend. Und ich möchte Mut dazu machen, das manchmal auch für die eigene stille Zeit zu machen. Nicht nur ein Kapitel dort oder ein paar Verse da, sondern mal ein ganzes biblisches Buch. Und wer das macht, wird feststellen, das ist gar nicht so schlimm, wie sich das vielleicht anhört. Also ich habe das auch mal gemacht in einer Freizeit, dann das längste der Evangelien. Ich glaube sogar nach der Apostelgeschichte das längste Buch des Neuen Testaments überhaupt, das ist nämlich das Lukas-Evangelium. Also es hat zwar weniger Kapitel als Matthäus, aber dafür mehr Verse. Also es ist generell das längste. Und dann habe ich gemerkt, das konnte ich gut vorlesen in so ungefähr 3 Stunden. Dann merken wir, das ist absehbar, nicht? Das heißt, 1,5 Spielfilme. Das ist so okay, das kann man gut machen. Und dann hat man so an einem Zug mal das ganze Evangelium. Und plötzlich merkt man, da fallen einem ganz neue Sachen auf, die man nicht liest, wenn man nur einzelne Stellen liest. Aber keine Angst, der Epheserbrief ist viel, viel kürzer. Der braucht keine 3 Stunden. Das geht wesentlich schneller. Ich möchte es dann auch so machen, dass ich den Epheserbrief jetzt lese nach einer sehr am Verständnis orientierten Übersetzung, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Einfach deshalb, dann kommt man leichter rein in den Fluss des Denkens. Danach werde ich mich insbesondere auf die Schlachterübersetzung stützen, werde die dann lesen. Da merken wir, manche Sachen sind ein bisschen anders formuliert. Da ist man manchmal etwas näher an dem ursprünglichen Text. Aber um das große Ganze so besser zu verstehen, dafür ist diese Übersetzung, glaube ich, gut geeignet. Also dann lese ich vor und alle anderen können ja auch gerne ihre Bibel aufschlagen und dann mitlesen. Muss man aber nicht, kann man auch einfach so zuhören. Aber wer das will, kann das tun. Da, wo wir dann Vers für Vers vorgehen, da würde ich in jedem Fall empfehlen, die eigene Bibel mit aufzuschlagen. Aber hier müsst ihr dann sehen, ob das euch stärker irritiert, wenn das eine andere Übersetzung ist, oder ob es euch stärker hilft. Aber wir schauen uns das nachher auch nochmal ganz genau an. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, an alle, die an Jesus Christus glauben, an die Heiligen, die Gott für sich ausgesondert hat. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen, alles unter das Haupt von Christus zu bringen, alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht dessen, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit in der guten Botschaft von eurer Errettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, dass er selbst das ist, das ihr erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft Gottes ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er in dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt, hoch über alle Gewalten, alle Mächte und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, unabhängig, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren eigenen Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus und waren genauso wie die anderen von unserem Wesen her dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund unserer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in den Himmelswelten gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr errettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehört, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die damals fernstehend waren, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede, er, der uns aus beiden eine Einheit gemacht hat und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen durch seinen Tod am Kreuz, wodurch er auch die Feindschaft getötet hat. So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Und mit ihm verbunden werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Das ist auch der Grund, weshalb ich, Paulus, nach dem Willen von Jesus Christus euch nichtjüdischen Völkern zugute im Gefängnis bin. Ihr habt doch wohl von der Aufgabe gehört, die mir in Bezug auf euch gegeben worden ist, Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Messias-Geheimnis geschenkt hat. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit dem Erbe teilhaben und mit dem einen zum einen Leib gehören.
Und die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. Durch die Gabe der Gnade Gottes bin ich ein Diener dieser Botschaft geworden. So hat er an mir seine gewaltige Macht erwiesen, mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, durch die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte den Mächten und Gewalten der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, dass er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Und weil wir uns auf ihn verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Öffentlichkeit voll aller Zuversicht nutzen. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss, denn ich ertrage es um euretwillen, zur Ehre für euch. Deshalb kniee ich mich hin vor dem Vater, von dem alle Weisheit, Wesenheit im Himmel und auf der Erde ihren Namen bekam. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch: Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt ein Geist und ihr habt eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen ist und durch alle in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er von ihm, von Christus, zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift: Er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde hinabgestiegen sein. Der, der zu uns herabgestiegen ist, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausgerüstet und so der Leib des Christus auferbaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglicher Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch die Liebe. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben. Sie sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierde zugrunde. Ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit seinen eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein gehässiges Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch durch Christus vergeben hat. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid nur doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als Opfergabe dar, an der Gott großes Wohlgefallen hatte. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken, denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, Habgier ist nämlich eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich des Messias und Gottes haben wird. Lasst euch von niemandem einreden, das alles sei harmlos. Denn gerade wegen dieser Dinge zieht sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Habt also nichts mit ihnen zu tun. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Licht bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie dahingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und zu reinigen, sie dazu durch das Wort Gottes wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, um sich mit seiner Frau zu verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf Erden hast. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit. Dient ihnen mit aufgeschlossenem Herzen, als würdet ihr dem Christus dienen. Tut es nicht, um gesehen zu werden und euch bei ihnen einzuschmeicheln. Betrachtet euch vielmehr als Sklaven des Messias, die Gottes Willen von Herzen gerne tun. Seid euren Herrn wohlgesonnen und dient ihnen mit der Überzeugung, dass ihr es für den Herrn und nicht für Menschen tut. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, egal ob er Sklave ist oder ein freier Mensch. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven im gleichen Sinn. Lasst das Drohen sein. Denkt daran, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt, von dem alle Menschen gleich sind. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt euch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Als Gesandter des Evangeliums bin ich ja im Gefängnis, damit ich so freimütig davon rede, wie ich reden soll. Unser lieber Bruder Tychikus, ein treuer Helfer im Herrn, im Dienst für den Herrn, wird euch erzählen, wie es mir geht und was ich tue. Deshalb habe ich ihn auch zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und er euch ermutigen kann. Allen Geschwistern wünsche ich von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus Frieden und Liebe, verbunden mit dem Vertrauen zu ihm. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus in unvergänglicher Treue lieben. Ja, soweit.
Ich weiß jetzt nicht, wer da gerade zur Uhr geschaut hat. Ich habe es jetzt ja nicht getan, hätte es ja tun können, um dann zu sehen, so ähnlich müsst ihr euch das ja vorstellen, war das, als der Tychikus angekommen ist. Dann hat man den Brief ja auch in einem Zug gelesen. Würdet ihr wahrscheinlich auch tun, nicht? Wenn euch ein Brief geschickt wird. Also normalerweise, so, ich erinnere mich noch, als ich frisch mit meiner Frau verliebt war, nicht? Und dann Briefe bekommen habe. Ich muss ja zugeben, manchmal habe ich die so einen ganzen Tag liegen gelassen. Dann immer wieder in die Hand genommen. Das war so, um die Vorfreude zu steigern. Nicht? Aber wenn ich ihn dann geöffnet habe, ja, dann habe ich ihn ganz gelesen. Es wäre auch komisch, das irgendwo aufzuhören, nicht? Wenn da irgendwas Nettes steht und so, und das nicht bis zum Ende zu lesen. Und ihr merkt ja, so viel ist das gar nicht. Das ist nicht mal ein ganzer Gottesdienst mitgefüllt. Nicht? Und so ähnlich müssen wir uns vorstellen, sind ja auch diese Briefe gelesen worden. Sie waren nicht als theologisches Fachbuch konzipiert, sondern sie waren ja als Brief in das Leben der Gemeinde hineingeschrieben. Gleichzeitig natürlich auch für uns heute. Aber hier sehen wir, es gibt einen Anfang, es gibt ganz persönliche Dinge mit Hinweisen auf Grüßen und die Position des Tychikus in der Gemeinde. Aber es gibt dann auch allgemeine theologische Erklärungen, wer Gott ist, wie wir erlöst sind, welche Position Jesus Christus hat und all solche Dinge. Und manches Mal würde ich euch empfehlen, lest das einfach so. Das, was ich jetzt nicht tue, aber auch noch einen anderen Tipp, manchmal kann es helfen, wenn ihr beispielsweise in einer Woche immer wieder denselben Text lest, jeden Morgen denselben Text. Und wenn ihr das mal probiert, wird euch auffallen, euch wird jeden Tag was anderes an dem Text deutlich werden. Also denn da ist ja die gleiche Vielfalt des Wortes Gottes. Und manchmal am Ende, da denkt ihr, boah, so viel steckt da drin. Das kommt beim ersten Lesen gar nicht heraus. Also manchmal so ein ganzes biblisches Buch durchlesen hilft. Und manchmal hilft es, nehmt euch einen Textabschnitt, was weiß ich, da 10 Verse, wo dann ein Gleichnis drin ist oder wo dann ein Lobgesang Gottes mit drin ist oder hier ein solches Kapitel und lest das am Montag und lest das am Dienstag und lest das am Mittwoch und am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Und ihr werdet merken, Gott wird euch da in besonderer Weise bereichern, weil euch jedes Mal wieder neue Dinge auffallen. Also auch das kann eine Hilfe sein. Das mache ich jetzt nicht, weil es ja auch eine Frage dann der Zeit ist. Wenn ich jetzt wieder anfange zu lesen, dann denken einige, oh, das haben wir so gerade gehört. Und ja, vielleicht müsste ich ja morgen nochmal anfangen, alles durchzulesen. Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt in einer nächsten Phase euch den gesamten Text nochmal vorlesen, aber nicht in einem Zug, sondern ich werde euch jetzt das erste Kapitel vorlesen, Schlachterübersetzung. Ihr werdet merken, das klingt ein bisschen anders. Manchmal ist es noch etwas genauer am ursprünglichen Text orientiert, dadurch aber auch ein bisschen schwerer verständlich. Das heißt, da werdet ihr sehen, da braucht ihr ein bisschen mehr Erklärungen dafür. Ist aber auch gar kein Problem, dafür bin ich heute Abend auch hier und ihr ja auch, dass wir uns da etwas mit hineinknien. Es wird dann so laufen, dass ich euch einige grundlegende Informationen über den Text gebe, insbesondere bei Aussagen, von denen ich denke, dass die ganz besonders wichtig sind, oder bei Aussagen, die möglicherweise unklar sein können, sodass ich sie euch klarer machen kann. Und jeweils am Ende dann solch eines Kapitels wird es dann eine Aufgabe geben für euch. Also das sei jetzt schon mal vorgewarnt, nicht? Also dass ihr dann wisst, aha, wenn ich gleich fertig bin, dann seid ihr dran. Also lauft mir vorher nicht weg. Nicht? Also jetzt erstmal Kapitel für Kapitel, das erste Mal den Zusammenhang hinzubekommen und jetzt mal genauer hinzuschauen. Ich werde das so machen, dass ich das ganze erste Kapitel jetzt vorlese, Schlachterübersetzung, und dann Vers für Vers durchgehe, um einige Erklärungen zu geben. Und wie gesagt, dann seid ihr danach dran. Also jetzt nochmal, jetzt könnt ihr eure Bibel mit aufschlagen, falls ihr das bisher noch nicht getan habt. Und dann lesen wir gemeinsam das erste Kapitel. Erstes Kapitel. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat in dem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.
In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in aller Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl das, was im Himmel, als auch das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten beten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen des Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten gesetzt in die himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihm zum Haupt über alles in der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Andere Übersetzung. Euch wird wahrscheinlich deutlich geworden sein, hier ist es schwieriger, der Argumentation des Paulus zu folgen. Das lag daran, weil Paulus nämlich unendlich lange Sätze formuliert hat. Wenn ihr es mal durchliest, dann kommt und dann und aber und damit und so weiter und so weiter. Manchmal musst du nochmal zurücklesen. Wie hat er jetzt angefangen? Da kommt dann damit, was ist da damit? Und dann liest du 5 Verse vorher und dann fängt das Ganze erst an. Das macht das Ganze schwierig. Und das ist nicht das Problem des Übersetzers, sondern auch im Griechischen ist das ein endlos langer Satz, also mehrere endlos lange Sätze. Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen, der Paulus fängt mit einem Gedanken an und ist so begeistert vom Handeln Gottes und dann fällt ihm noch ein, oh ja, da müssen wir hier und so und das hängt noch damit zusammen und das hängt noch damit zusammen und das auch noch. Und dass er so begeistert von dem Heilsplan Gottes, dass er da Schwierigkeiten hat, das Ganze so ein bisschen dann systematisch aufzubauen. Also als Lehrer liegt es mir ja mehr so systematisch, nicht? Also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, vielleicht noch durchnummeriert, das macht der Paulus hier aber nicht. Und ich sage ja nicht, dass ich es besser gemacht hätte, gar nicht, denn immerhin, der ist inspiriert, ich ja nicht, nicht? Also von daher, hier hat Gott ihn ja geführt in seiner Wortwahl. Also es ist ja von Gott so gewollt, aber es strengt uns dann etwas an, dieser Argumentation zu folgen. Also diese Begeisterungsstürme mitzuerleben, die der Paulus hier hat, als er da im Gefängnis sitzt und dann an Jesus denkt und an das, was er für ihn getan hat. Ich gehe jetzt Stück für Stück dem durch und wenn ich da etwas nicht erwähne, von dem ihr denkt, oh, das ist jetzt aber wichtig oder naja, da ist mir was unklar, dann meldet euch und sagt das. Die Einleitung in dieses Buch, die ist ganz typisch für die Briefe des Paulus. Er macht das ganz ähnlich in all den Briefen. Also er stellt sich vor. Das liegt aber auch daran, weil das war das typische Muster, in dem man damals in der Antike Briefe geschrieben hat. Also normalerweise stellte man erst vor, wer schreibt. Und dann sagte man, an wen geschrieben wird. Und wenn man schrieb, wer geschrieben hat, dann wurde normalerweise die Person auch genannt. Das gab es bis in allerneueste Zeit hinein. Heute ist das häufig im Briefkopf dann alles drin. Also da sind dann zum Beispiel alle Titel mit drin. Nicht? Also Professor, Doktor, Magister, sonst irgendwas, nicht? Steht da alles mit drin. Oder kennt ihr vielleicht mittelalterliche Schriften, dann steht eben eure Magnifizenz und Majestät und Herzog von so und so und Baron von so und so und so. Und ich sage, das Zeile, Zeile, Zeile. Und dann irgendwann kam auch der Name. Also so ähnlich hat man das gemacht bis in die nächste Vergangenheit. Und umso mehr müssen wir dann darauf schauen, wie stellt sich denn der Paulus vor? Denn darin steckt eine ganze Menge von dem Selbstverständnis, mit dem er auftritt. Und hier steht Paulus, Apostel Jesu Christi. Nun, Apostel klingt in unseren Ohren ja ziemlich wichtig, in den damaligen Ohren gar nicht so wichtig. Denn Apostel meinte eigentlich nur Bote. Und ein Bote ist normalerweise unwichtig. Also ich meine, ich will keinen jetzt herabwürdigen, der vielleicht als Postbote arbeitet, wobei ich mir habe sagen lassen, das ist auch politisch schon wieder unkorrekt. Ich glaube, das muss jetzt Postzusteller heißen, nicht? Weil Postbote sei für diesen Job eben nicht so ehrwürdig, sondern das sei dann der Zusteller, aber wissen einige vielleicht noch besser. Auf jeden Fall, ein Bote ist eigentlich nichts Besonderes. Das Wichtige ist, wer ihn schickt oder was er transportiert, aber der Bote selbst nicht. Und damit macht Paulus auch deutlich, die Autorität liegt nicht bei ihm. Nicht ich bin der große Lehrer, Meister, Professor für Theologie, sondern damit macht er ganz gleich deutlich, derjenige, der mich schickt, ist wichtig. Und dann sagt er, ich bin der Bote von Jesus Christus, also ich gebe weiter, was er sagt. Und zwar nicht, weil ich mir das so ausgesucht habe. Paulus sagt nicht, ich habe mich beworben. Und bei dem Assessment Center bin ich dann ausgewählt worden, nicht, nachdem ich da alle Proben bestanden habe. Ja, sondern er sagt, das ist nur allein, weil Gott mich dazu berufen hat, der Bote von Jesus Christus zu sein. Und dann schreibt er an die Heiligen und Gläubigen in Jesus Christus, in Ephesus. Deutlich wird hier, dass es da nicht mehrere Konfessionen und Gemeinden gegeben hat, sondern es gab einfach die Gläubigen, die in Ephesus wohnen. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Wir könnten das gleich gemeintlich ausschlachten und dann sagen, aha, auch heute muss das sein, es darf nur eine Gemeinde in Mettmann geben. Alles andere ist falsch. Also an die Gläubigen in Mettmann wäre eine Möglichkeit. Es könnte auch daran liegen, dass die Gemeinde einfach so klein war, dass es gar nicht so viele Gläubige gab. Also da waren vielleicht gar keine 500 Gläubigen, die sich gar nicht sammeln konnten. Vielleicht waren da eben nur 30, 40, 50. Insofern erübrigte sich die Frage mit den vielen Gemeinden. Also deshalb, das können wir nicht genau deuten. Auf jeden Fall ist es für ihn klar, an die Christen in Ephesus schreibt er. Und die nennt er Heilige. Nun, der Begriff Heilige, der trifft dann ja eigentlich auf alle Christen zu. Heilig meinte ja das Ausgesondertsein für Gott, also die, die ganz für Gott da sind, die ganz für Gott leben. Das schreibt er ja später auch. An die wendet er sich. Allerdings, wenn wir uns heute als Heilige im Alltag vorstellen, könnte das für viele Menschen irritierend wirken. Also wenn ich dann irgendwo beim Einkaufen bin, dann fragt mich jemand, ja, wer sind Sie? Ich bin der heilige Michael. Ja, also dann könnten die Leute vielleicht etwas irritiert schauen. Die denken entweder, ich mache einen Witz oder irgendwie sonst wie, ich bin etwas abgehoben. Aber im Grunde genommen ist ja genau das, was Paulus hier sagt. Denn Heilige sind keine Menschen, die aufgrund irgendeiner kirchlichen Autorität dann in einen hohen Stand der Würde hineinversetzt worden sind, sondern Heilige sind diejenigen, die ganz für Jesus Christus leben wollen. Das sind die Heiligen. Und dann sagt er die Gläubigen. Und gläubig meinte damals, das ist ja auch das Wort Pistoio, was dahinter steht, die, die ganz und gar auf Gott vertrauen, so müsste man das dann übersetzen. Also mit Glaube ist hier nicht gemeint, die ihre Unterschrift unter ein Glaubensbekenntnis setzen, sondern dieses Glauben war ein dynamischer Prozess. Das heißt, der, der damit lebt, das ist ja auch das, was Paulus hinterher beschreibt. Da beschreibt er ja, was macht denn den Gläubigen aus? Also da sagt man nicht, du bist jetzt Gläubiger und jetzt tu das auch noch, sondern durch das, was man da tut, zeigt man, dass man der Gläubige ist und der Heilige ist. Dann Gnade und Friede, das ist auch das, was Paulus ganz häufig wünscht. Und zwar mischt er hier den typisch griechischen Gruß mit dem typisch hebräischen Gruß. Er meint es dann auch wahrscheinlich ganz ernst, ist ja klar, was er da schreibt. Das eine, das ist nämlich hier der Gnade, Charis. Das steckt ja auch in dem Charismata, kennen wir es, die Gnadengaben, also ja die Gnade, das Handeln Gottes. Gnade sei mit euch. Und Gnade ist ja konkret gemeint, dass Gott euch in seiner Güte und Gnade beschenkt und führt, was damit gemeint. Es war aber auch der allgemeingültige Gruß in Griechenland ohne den theologischen Hintergrund. Das andere Wort Friede ist Eirene im Griechischen, aber das ist hier abgeleitet von Shalom aus dem Hebräischen. Denn die Juden begrüßen sich bis heute mit Shalom, Frieden. Und Friede ist hier damit gemeint, der Friede Gottes.
Nämlich der Friede, der alles erfüllt, alles umfasst, der absolute Zufriedenheit und vollkommene Erfüllung bietet. Das ist das, was er Ihnen hier wünscht. Von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier übrigens ein indirekter Hinweis auf die Gottheit Jesu. Das ist ja ganz häufig. Nie wird sonst jemand in einem Atemzug mit Gott genannt. Und wenn er hier Gott und Jesus Christus in einem Atemzug nennt, das heißt für ihn, die stehen auf einer Stufe, die sind auf einer Ebene. Paulus würde nie schreiben, euch grüßt Gott und Paulus. Oder sowas, nee, das geht in keinem Fall. Aber ganz häufig, auch hier im Brief, ganz häufig ist der Vater und der Sohn in einem Atemzug. Und das macht uns ganz klar, er geht davon aus, hier ist eine ganz innige, sonst nie irgendwo vorhandene Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wenn er von Herr Jesus spricht, dann ist hier der Sklavenhalter mit gemeint. Um das richtige Verhältnis deutlich zu machen, also der absolute Herrscher ist, der Kyrios, das ist hiermit gemeint, also nicht nur irgendwie allgemein Herr. Dann gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Das können wir auf mehrere Weise verstehen. Erstmal finde ich es biografisch ganz erstaunlich, dass Paulus das schreibt, denn führen wir uns wieder vor Augen, der sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Also die meisten Leute, die ich kenne, die gerade in einer schwierigen Lebensphase sind, die sagen eher, ja, warum lässt Gott das zu? Oder ja, gut, mir geht es so schlecht, aber trotzdem erfahre ich noch den Beistand Jesu. Das ist ja auch schon gut. Aber wenn man das hier so liest, würde ich jetzt nicht erstmal an einen Gefangenen denken, sondern da würde ich an einen denken, dem geht es gerade richtig gut. Der hat vielleicht gerade geheiratet oder der ist gerade im Urlaub oder so, nicht? Gepriesen sei der Gott, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Und wenn hier steht in den himmlischen Regionen, dann kann man das auf zweierlei Weise verstehen. Einmal könnte hiermit gemeint sein, dass der Ursprung des Segens, den wir haben, aus den irdischen Regionen kommt, aus den himmlischen Regionen kommt. Also das heißt, wir werden hier beschenkt nicht in erster Linie auf irdischer Ebene mit etwas, sondern das kommt aus dem Himmel, der Segen. Es könnte auch gemeint sein, was später in dem Brief noch auftaucht, dass hier damit gemeint ist der Unterschied zwischen der Stellung und dem Zustand, den wir haben. Dass hier gesagt wird, eigentlich in der Stellung Gott gegenüber sind wir ja schon Söhne Gottes. Wir sind ja eigentlich schon, wir haben das Recht bei ihm. Da steht ja später gesagt, wir sind Gottes Hausgenossen. Das sind wir ja schon. Aber wenn wir uns so gegenseitig anschauen, dann hoffe ich, seid ihr nicht beleidigt, wenn ich sage, ihr seht aus wie ganz normale Menschen. Ne? Also hier ist nicht unbedingt, dass ihr so strahlt. Also in diesem Sinne strahlen jetzt was weiß ich, wie Gott vielleicht in der Herrlichkeit strahlt oder so. Und häufig sehen wir das auch, dass einer bekehrt. Ja, der lächelt vielleicht etwas mehr, vielleicht. Aber sonst sieht er noch genauso aus wie vorher. Und deshalb hier das in den himmlischen Regionen. Bei Gott, da sind wir ja schon andere Menschen. Gott sieht uns durch die Brille Jesu, könnten wir sagen. Als heilige Menschen, als seine Erben, als seine Hausgenossen. Deshalb der Hinweis auf die himmlischen Regionen, er segnet uns in jeder Hinsicht. Und das ist doch immer wieder gut für uns auch zu lesen, wenn wir uns gerade mal deprimiert fühlen. Dann zu lesen, das ist ja eigentlich nur ein Teil der Angelegenheit. Eigentlich, obwohl ich jetzt gerade krank bin, obwohl ich meinen Arbeitsplatz verloren habe, obwohl das und das passiert ist, dem Paulus ging es ja noch viel schlechter. Und der hat plötzlich den Blick, aber eigentlich hat uns Gott ja wahnsinnig beschenkt. Das sollten wir nie vergessen. Nicht zu stark nur auf unseren irdischen Zustand schauen, sondern auf unsere Stellung, die wir ja bei Gott haben, dadurch, dass wir gerettet worden sind. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das wird ja mehrfach in diesem und im nächsten Kapitel wiederholt. Die Erwählung Gottes wird mehrfach hier erwähnt. Und hier wird dann noch erwähnt, erwählt vor Grundlegung der Welt. Hier wird deutlich gemacht, und das ist der Inhalt des ganzen Kapitels, alles das, was wir haben, selbst unsere Erlösung, haben wir nicht uns zuzuschreiben, weil wir so gute Menschen sind, weil unsere Eltern so nett waren, weil wir gut gelernt haben, sondern das ist alles Geschenk Gottes. Das soll hier deutlich gemacht werden. Deshalb erwählt. Und dieses erwählt vor Anbeginn der Welt hat bei den Theologen, also Theologen, manchmal in der Geschichte der Theologie gab es immer auch viel Streit. Nicht? Und deshalb, es gibt fast keinen Vers, über den man nicht gestritten hat. Und hier war man sich auch nicht klar, was ist damit genau gemeint? Und einige von euch sagen jetzt, das ist doch ganz klar, vor Anbeginn der Welt. Ja, aber was ist mit Welt gemeint? Weil Welt wird in der Bibel ganz unterschiedlich benutzt. Wenn da steht, ihr sollt nicht der Welt gleichförmig sein, ja, bitte sehen, was heißt denn jetzt das? Wenn da die Welt gemeint ist mit allem, was da drin ist, das heißt, ja, dann dürft ihr euch auch nicht mehr kleiden. Da seid ihr ja gleichförmig. Sieht ja genauso aus wie draußen. Eure Autos sehen auch so aus wie die Welt. Das ist hier alles Welt. Auto ist Welt, das hier ist Welt, Mikrofon ist Welt. Das ist ja alles Welt. Also Welt im materiellen Sinne, nicht? Sondern Welt wird ja manchmal benutzt als die von Gott abgekehrte Form des Lebens. Also das ist ja nicht unbedingt die Natur, sagen wir, manchmal ist ja Gott dahinter. Und Welt, also und von daher haben manche Theologen gesagt, naja, Erwählung voran, also vor der Welt, kann heißen, bevor Gott die Welt geschaffen hat. Kann aber auch heißen, bevor der Sündenfall stattgefunden hat. Vielleicht jetzt einige von euch als Bibelleser sagen, das ist mir aber bitte sehr egal, das ist ja beide schon urlange her. Ja gut, aber Theologen nehmen es meistens ganz genau. Also die einen sagen also vor den 6 Tagen und die anderen sagen dann eben nach den 6 Tagen, vielleicht waren auch noch 14 Tage dazwischen, wo Adam und Eva im Paradies waren. Und der theologische Unterschied ist aber immens. Nämlich die einen sagen dann, wenn Gott dich erwählt hat vor der Schaffung der Welt, dann hat er den Sündenfall schon eingeplant. Dann war der sogar notwendig, denn ohne den Sündenfall würde die Erwählung ja gar keinen Sinn machen. Also dann würde es heißen, dass Adam und Eva nie eine Chance gehabt haben. Das hat ja auch theologische Auswirkungen. Dass der heutige Mensch nicht frei ist, das ist eine Sache. Aber Adam und Eva waren ja sündlos, als sie geschaffen worden sind. Das hätte also theologische Auswirkungen. Also deshalb, so ganz harmlos ist das auch nicht. Aber wie gesagt, ihr müsst euch daran nicht zerstreiten, auch keine Gemeindespaltung machen. Es gab da sogar Fachworte dazu. Man nannte das nämlich, also falls ihr Fachworte gerne habt, nicht? Supralapsaristisch und infralapsaristisch. Klingt gut, nicht? Also der Lapsus ist der Sündenfall und die einen sagten eben vorher und die anderen nachher. Und das ist an diesem Vers festgemacht, also erwählt vor Beginn der Welt. So steht das hier, vor Grundlegung der Welt. Der vielleicht viel wichtigere Gedanke ist, wir sind erwählt, und das macht uns Paulus in dem ganzen Kapitel deutlich, nicht wie wir heute manchmal meinen. Die Theologie heute, egal wo, ist sehr stark auf den einzelnen Menschen ausgerichtet. Theologen sagen dann, das sei anthropozentrisch, also auf den Menschen ausgerichtet. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wofür ist die Erlösung? Naja, damit wir in den Himmel kommen. Und hier sagt Paulus, nee, gar nicht. Du bist nicht erlöst, damit du gerettet wirst. Was steht hier? Du bist erwählt und erlöst, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also Gott hat dich erwählt, nicht weil es so sehr auf dich drauf ankommt, sondern weil du in deinem Leben Gott verherrlichen sollst. Deshalb bleiben manche ja auch bei der Bekehrung stehen und die sagen, jetzt ist ja alles geritzt. Ich bin ja ungläubig gewesen, bin verloren geworden, jetzt bin ich gerettet, jetzt ist ja alles klar. Jetzt ist alles erledigt. Aber hier steht, nein. Gott hat dich erwählt, nicht in erster Linie, damit du gerettet wirst, das ist so ein Nebeneffekt, sondern damit du ihn verherrlichst, durch das, wie du lebst und was du tust. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Plötzlich merken wir, dass auch wir ja eigentlich, dass sich nicht alles dreht um uns, auch bei der Erlösung. Sonst bei solchen Erklärungen, selbst über den 4 geistlichen Gesetzen, kann das manchmal so kommen, der Mensch ist wichtig, der Mensch, der ist ganz schlimm. Und dann kommt Gott und er rettet den Menschen, jetzt geht es dem Menschen gut. Und dann ist der Mensch in der Ewigkeit Gottes und da geht es ihm noch besser und so. Aber hier will Paulus sagen, hey, du nimmst dich viel zu wichtig. Am Anfang war Gott und dann war Gott und dann war Gott. Und dann hat Gott, um sich selbst zu verherrlichen, die Welt geschaffen. Um der ganzen unsichtbaren Welt zu zeigen, seht ihr, so prächtig und groß und toll sind meine Ideen und so. Manche von uns jetzt würden auch sagen, das klingt aber ziemlich selbstverliebt, egoistisch. Bei Menschen würden wir das auch so sagen. Und zwar, wir würden es insbesondere so sagen, weil der Mensch sich ja meistens viel mehr einbildet, als er wirklich ist. Aber bei demjenigen, der wirklich alles in allem ist, ohne den es gar nichts gibt, da würden wir sagen, der verdient es ja auch. Wenn wir dem das nicht sagen würden, wäre das falsche Bescheidenheit. Also bei Gott ist das was ganz anderes, weil ihm das ja zusteht. Bei uns wäre es Anmaßung, aber ihm steht es ja wirklich zu. Und deshalb wird uns das hier so deutlich betont. Und da steht, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier wird wieder gesagt, nach dem seinem Willen, nicht nach unserem. Sohnschaft, also wir sind Kinder Gottes, dadurch, weil er es will. Und wieder, jetzt wird gesagt, warum? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Also warum hat er uns bestimmt zur Sohnschaft? Wiederum nicht, damit wir gerettet werden. Das ist der Nebeneffekt. Sondern, da steht, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind gerettet, damit wir hier auf der Erde die Herrlichkeit Gottes repräsentieren. Auch damit das ganze Universum die Herrlichkeit Gottes wahrnimmt und sieht. Die unsichtbare Welt, die Geister, die Dämonen, alles Mögliche sieht. Gott ist der Herr. Gott hat die vollkommene Liebe. Er hat den vollkommenen Plan. Das soll da deutlich werden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Klar, das Blut Jesu. Damit ist gemeint, es muss ein Opfer gebracht werden. Das wertvollste Opfer des Universums überhaupt, nämlich Gott selbst. Und dann steht hier die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und hier wieder überströmend, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Und hiermit ist gemeint, jetzt ist der Wille Gottes bekannt. Manche Christen heute auch, die meinen, sie müssten wieder halbe Juden werden. Also zurück zum Alten Testament. Es gibt sogar einige, die sagen, oh, wir verstehen ja die Bibel gar nicht, wenn wir nicht richtige Juden aus dem Alten Testament sind. Und hier wird ganz deutlich gemacht, nein, nein, der Ratschluss Gottes wird ja erst im Neuen Testament bekannt. Das heißt, wir müssen das Alte Testament mit der Brille des Neuen sehen. Sonst verstehen wir es gar nicht. Wir verstehen die ganzen Opfer gar nicht. Ich denke, warum sollten die ganzen Opfer? Da brauchen wir den Hebräerbrief dafür. Also das heißt, wir können erst den ganzen Plan, den Ratschluss Gottes, und das versucht er deutlich zu machen, verstehen, wenn wir ihn vom Neuen Testament aussehen, von dem, was Gott da geoffenbart hat, also diesen Ratschluss hier deutlich gemacht hat. Und was ist das eigentliche Ziel? Da sagt er, das Ziel ist, dem, der nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle aller Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus. Dieses in der Fülle der Zeit, das wird immer dann gebraucht, wenn Gottes Heilsplan vor Augen gemalt wird. Vielleicht kennt ihr ja auch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, unter das Gesetz getan und so weiter. Kurzfassung des Evangeliums. Und das auch, als die Zeit erfüllt war. Das ist allerdings nicht dasselbe hier. Denn hier steht ja, wenn die Zeit einmal erfüllt ist, wird er alles unter einem Haupt zusammenfassen. Das ist ja noch nicht passiert. Da wird ja nachher auch erklärt, was zusammengefasst werden soll. Nämlich die gläubigen Juden und die gläubigen Heiden. Das heißt, hier ist ein Hinweis, diese Zeit kommt erst noch, das ist nämlich dann die Zeit des tausendjährigen Reiches. Da, wo Jesus regieren wird, und dann werden ja der Überrest Israels gläubig geworden sein, und die werden zusammen mit den Christen regieren, unter der Herrschaft Jesu. Also dann wird alles unter einem Haupt zusammengefasst werden, das kommt also noch. Dann, wenn die Zeit erfüllt wird, wenn es soweit ist, wenn Gott seinen Heilsplan zu Ende gebracht hat. Und dann steht als nächstes, in ihm, in welchem wir auch das Erbteil haben, von dem wir vorherbestimmt sind, wieder vorherbestimmt, Gott hat das gemacht, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach seinem Ratschluss seines Willens. Hier wieder genau derselbe, das dritte Mal jetzt. Es ist nicht deine Entscheidung, nicht du bist der tolle Christ, sondern es ist sein Plan. Und dann steht da wieder, warum dieser Plan? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Also wieder, dreimal wird jetzt betont, du bist gerettet, damit Gott verherrlicht wird, damit sein Plan zum Zug kommt. In ihm seid auch ihr, nach dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier wird dann auch wiederum gesagt, dass auch das ist Gottes Handeln. Und nebenher ist das gleich eine der wichtigsten Verse gegen eine falsch verstandene charismatische Theologie. Denn in der charismatischen Theologie gibt es ja so eine Zwei-Stufen-Lehre. Du bist erretteter Christ und dann brauchst du noch die Geistestaufe und dann bist du Gott ganz besonders nahe. Und wenn wir hier ganz deutlich lesen, oh, was steht denn da? Alle sind in dem Moment, als sie gerettet worden sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Übrigens, versiegelt hat ja mehrfache Bedeutung, das wisst ihr wahrscheinlich. Siegel hat man früher benutzt, um ein Eigentum zu deklarieren. Also du hast zum Beispiel irgendeine Kiste gehabt, die wurde verschickt und dann hast du den Siegelring drauf gedrückt, dann wurde deutlich, das ist meine Kiste. War so eine Art Unterschrift. Siegel sollte auch etwas verschließen, dass keiner es öffnen durfte, außer der Empfänger. Das Siegel durfte nicht gebrochen werden. Und das soll auch hier deutlich machen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, das heißt, wir sind Eigentum Gottes. Er hält seine Hand darüber, ihm gehört das. Das heißt, auch keiner darf ja das antasten, weil es sein Eigentum ist. Auch das wird dadurch deutlich. Also mit Siegel ist nicht nur gemeint, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Hier wird auch gleichzeitig auf die Funktion des Heiligen Geistes Wert gelegt in unserem Leben. Und dann ist ja klar, jeder, der errettet ist, ist Eigentum Christi. Und deshalb hat auch jeder diese Siegel. Das heißt ja, ich gehöre zu Jesus Christus. Da ist der Heilige Geist in uns. Die Schwierigkeit, die wir manchmal haben, ist, wir sehen den Heiligen Geist halt nicht. Das wäre doch interessant, wäre das so wie bei den ersten Jüngern, so wie eine Flamme dann auf dem Kopf zu Pfingsten. Ne? Dann bräuchten wir nur durch die Stadt gehen und sagen, ah, da hinten ist auch ein Bruder und da ist noch eine Schwester und das leuchtet da auch und so. Ne? Wäre schön. Wir bräuchten gar nicht mehr Rätsel in der Gemeinde, wer ist gerettet und wer nicht. Ne? Wissen wir gleich, wo ist der Heuchler? Ist ja gut, der macht sich dann so eine Pappflamme-Uhr auf die Stirn, auf den Kopf. Ne? Würde ja nicht funktionieren. Schade. Wir sehen dann im Verlauf der ganzen Geschichte, wie sich denn zeigt, dass wir den Heiligen Geist haben. Das zeigt sich nämlich in dem, wie wir leben, wie wir handeln. Da zeigt sich, wir haben den Heiligen Geist. Aber das ist eben indirekt, das ist leider nicht direkt. Aber hier die sichere Zusage für jeden, der heute Abend hier sitzt. Wenn du Kind Gottes bist, musst du dir keine Gedanken machen, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Du hast ihn. Der Unterschied besteht dann noch darin, die einen geben dem Heiligen Geist Raum im eigenen Leben, sodass er das Leben verändert, Stück für Stück immer weiter, sodass die Frucht des Heiligen Geistes, die wir in Galater 5 lesen, dann sich entfalten kann. Das ja. Aber der Heilige Geist ist da. Jetzt kommt es nur darauf an, wie sehr wir zulassen, dass er unser Denken und Reden und Handeln verändert. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Darum lasse ich auch ich, nachdem ich vom Glauben an den Herrn, Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken in den Gebeten. Hier sehen wir so einen Einblick in das Leben des Paulus, der ganz selten für sich und um sich bittet, sondern der ganz stark immer seine Geschwister im Blick hat. Immer wieder, wenn ich so etwas lese, muss ich sagen, fühle ich mich ganz stark herausgefordert. Weil ich merke, dass es mir viel leichter fällt, für mich zu beten. Und natürlich für die direkt um mich herum sind. Ich meine Kinder, meine Frau, das fällt mir auch noch relativ leicht. Aber hier immerhin, das war eine weit entfernte Gemeinde. Eine von zig Gemeinden, die er gegründet hat. Und wenn er hier schreibt, und ich denke, er meint es ehrlich, alle Zeit danke ich dafür. Ich meine auch, was mir da immer wieder auffällt, was Paulus hat, bei jeder Gemeinde, bei fast jeder, dieses Positive. Also meine gerade in der Funktion, dem Bibelbund, da fällt das manchmal dahin, dass man so beruflicher Pessimist wird. Ne? Weil dann immer wieder da Bibelkritik und hier einer sagt, das darfst du nicht glauben. Das kann ja manchmal richtig frustrierend sein. Nicht? Also ich finde es ja viel schöner, immer nur von Leuten umgeben zu sein, die sagen Halleluja und alles toll und alles super und die Bibel ist gut, aber ist ja leider nicht so. Aber dann von Paulus zu lernen, obwohl manche Sachen schief gehen, trotzdem noch diese Dankbarkeit zu haben und trotzdem noch zu sehen, und ich hoffe, ihr seht das auch, Gott handelt jetzt in Deutschland, er baut seine Gemeinde. Egal, wie viele Gemeinden eingehen, egal, was schiefläuft, Gott baut seine Gemeinde. Und diesen Blick zu haben, auch zu sehen, Gott wirkt, selbst da, wo einer manchmal eine falsche Auffassung hat, Gott wirkt in dem Leben dieses Menschen. Und das auch bei euren Gemeindegliedern. Manchmal habt ihr vielleicht Gemeindeglieder, sagt ihr, also bei dem, was ist denn da noch gut, da muss ich ja lange überlegen. Und manchen geht es sogar so, denen fällt das bei jedem in der Gemeinde schwer, außer bei sich selbst. Also zu sehen, weiß ich ja gar nicht, wer hier ist überhaupt der Treue, also außer mir, wüsste ich ja jetzt keinen. Das ist dann so ungefähr das Elia-Syndrom. Elia hat das ja, nachdem er seinen Zusammenbruch hat, dann steht der Gott am Berg des, also am Horeb da gegenüber, und da sagt er, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann am Ende sehen wir, und da sagt Gott, naja gut, es sind doch 5000 andere. Der steht da ja genauso, ne? Und dann merken wir, genauso ein Elia-Syndrom haben manche, die halten sich dann für die Einzigen. Und wir sagen, hey, komm mal runter, nicht? Gott baut seine Gemeinde, er braucht nicht nur dich, nimm dich nicht so wichtig. Ne? Und das ist, glaube ich, auch hier, wenn wir dann sehen, dieses Positive zu sehen, was Gott in der Gemeinde wirkt, obwohl manche schiefläuft. Obwohl Paulus die Epheser stark kritisieren muss. Erstmal sieht er, ich danke für das, was Gott in euch bewirkt. Diese Liebe, die ihr habt anderen Geschwistern gegenüber, die nennt ihr jetzt ganz konkret. Das finde ich eine positive Herausforderung für unseren Blick auf die Leib Christi. Trotz aller Schwächen ist Gott da am Werk. Und das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen. Ja, und dann bittet er darum, worum? Nicht, dass sie reich werden. Nicht? Also immer wieder begegnen Christen und sagen, ja, was brauchen wir jetzt als erstes? Ja, wenn Gott dich segnet, dann bist du reich und gesund. Ist erstaunlich, dass Paulus nie darum bittet für eine Gemeinde. Ich kenne keine einzige Stelle, wo er darum bittet. Sondern ihm sind andere Sachen viel wichtiger. Da sagt er nämlich, ich bitte, worum, dass ihr zur Erkenntnis seiner selbst kommt, dass ihr erleuchtete Augen des Verständnisses habt, damit ihr wisst, was die Hoffnung der Berufung und so weiter. Er bittet darum, dass sie geistlich wachsen, dass sie noch mehr verstehen, was Gott in ihrem Leben bewirken will. Das ist das Entscheidende für ihn. Hier an dieser Stelle bittet er nicht mal, Also man als erstes könnte sich doch an Open Doors wenden, nicht? Und sagen, also hier, bitte doch, damit ich hier freigelassen werde. Das kommt hier gar nicht vor. Und auch im ganzen Verlauf des Briefes kommt das nicht vor. Ich meine, nicht, dass er nicht hätte frei werden wollen. Sicherlich wollte er das. Aber das war für ihn gar nicht das primär Wichtige. Sondern das primär Wichtige war, dass Gott zum Zug kommt, dass Gemeinde wächst, dass geistliches Wachstum da vorhanden kommt. Und dann spricht er hier noch weiter. Ich bin jetzt bei Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat, zu seiner Rechten gesetzt hat in die himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt und so weiter und so weiter. Hier bezieht er sich als der Beweis für die Macht Gottes, ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist für ihn ein ganz starker Beweis. Wenn Gott das kann, ja, dann ist ihm gar nichts anderes alles zu schwer. Dann kann er auch alles andere. Dann kann er auch eure Probleme lösen. Dann kann er euch auch Weisheit geben. Ja, und hier mache ich jetzt mal einen Punkt, weil wir am Ende des ersten Kapitels sind. Ich habe nicht alle Sachen erklärt, die da in dem Text drin sind, weil er ist wirklich ziemlich theologisch schwergewichtig. Eine ganze Menge Sachen stecken da noch drin. Nur mein Gefühl sagt mir, dass die Zeit vorangeschritten ist. Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt noch weitere zwei Kapitel mit euch durchgehen will, dann gehe ich gerade da hinten zur Uhr und stelle sie mal zurück. Oder? Wäre doch eine Idee. Nicht? Dann merkt ihr das gar nicht und dann denkt ihr euch, ach, ist noch so früh. Und nein. Also könnte ich ja auch machen, aber ich weiß nicht, ob ihr mir dann nicht böse seid und morgen früh einfach nicht kommt. Nicht? Das wäre auch nicht so schön. Ich möchte euch mich jetzt eine kleine Aufgabe geben und dafür euch ein paar Minuten Zeit geben. Und wenn wir das noch schaffen, dann würde ich sagen, lieber ein Kapitel genauer angeschaut, und den Überblick haben wir ja schon mal, ne, als jetzt zu viele Kapitel nacheinander. Jetzt möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Und wie? Ja, also jetzt mal wieder eine andere Art und Weise, die helfen kann, dieses Kapitel sich anzueignen. Ich möchte nämlich gerne, dass ihr euch jeweils zu viert oder zu fünf, das heißt vorne und hinten, nicht? Also jeweils so umdrehen mal, oder ihr könnt auch euch da drüben hinsetzen, zu viert oder zu fünf euch etwas Zeit nehmt, sagen wir mal so 10 Minuten, Viertelstunde, nicht so lange. Und jetzt bekommt ihr eine Aufgabe, die lässt euch sogar ein bisschen Freiraum, aus pädagogischen Gründen ist die überlegt, nicht, diese Aufgabe. Und zwar, ihr sollt nämlich aus diesem ersten Kapitel, da sollt ihr entweder ein Lied, ein Gedicht oder ein Gleichnis machen. Warum? Auch das pädagogisch überlegt. Eigentlich ist dieses erste Kapitel ja ein Lobpreis auf den Heilsplan Gottes. Das ist nur formuliert von Paulus so. Und einen Lobpreis kann man, glaube ich, gut ausdrücken in einem Gedicht oder in einem Lied oder auch in einem Gleichnis. Je nach euren Fähigkeiten. Und vielleicht der Einfachheit halber gebe ich euch dann den Tipp, falls ihr ein Lied wählt, ihr müsst das nicht alles komponieren. Ihr könnt ja einfach die Melodie eines bekannten Liedes nehmen und dann eine Strophe, genügt mir ja schon. Also auch Gedicht, das muss jetzt nicht wie Psalm 119 sein. Es genügt auch, wenn es ein kurzes Gedicht ist. Aber wofür soll das dienen? Das soll dafür dienen, dass ihr euch das nochmal anschaut, nochmal die wesentlichen Gedanken des Heilsplans Gottes, dieser Größe Gottes, die dahinter steht, und dass ihr das mal probiert mit eigenen Worten, aber dann noch etwas schön aufzuschreiben. Ihr habt ein Stück Papier, dann setzt euch doch einfach mal zusammen, ehe ihr lange sucht, so vorne und hinten zusammen, nicht? Also vorne und hinten, 4, 5, 6 Personen. Ich gebe euch ein paar Minuten Zeit, geh mal rum, nicht um zu kontrollieren, sondern nur um zu sehen, ob alles klar ist, nicht? Wie ihr jetzt daran arbeitet. Und hinterher bin ich froh, wenn wir mal so 2, 3 Beispiele hören, was ihr dann herausbekommen habt. Und ich bin überzeugt, bei euch sind einige Leute, die sind auch talentiert, sowas zu schreiben, Gedichte, entweder Gedicht oder Lied oder Gleichnis. Nicht? Also könnt ihr euch gerne überlegen. Und das ist Gruppenarbeit. Also nicht einer, wenn ihr einen habt, der super toll dichten kann, dann betet für den, der macht das dann und der trägt es dann hinterher auch vor.
Und wenn wir jetzt noch eine Stunde beieinander wären, dann würden wir hier richtig tolle Lieder noch haben. Aber es ist einfach geschuldet der Zeit. Nicht? Ihr habt euch eingestellt auf so 9:30 und das ist es jetzt gleich. Und deshalb will ich gerade aber noch mal herausbekommen, was habt ihr denn da aufgeschrieben? Ich will auch noch mal erläutern, wofür war das Ganze denn da? Also das Ganze war dafür da, wenn wir solche schönen Verse in der Bibel lesen, dann kommt das ganz schnell so, wir lesen die und wir sagen, aha, ja, alles klar. Aber wenn ihr euch jetzt mal hinsetzen müsst und müsst was aufschreiben, dann habt ihr vielleicht gemerkt, ihr müsst viel intensiver drüber nachdenken. Erstmal, was sagt er, dann auch, wie drücke ich das aus? Und genau das ist hier einer der Dinge, die wir haben wollen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und man kann das eben rein analytisch tun, indem man Worte analysiert. Man kann das aber eben auch auf eine Art und Weise tun, indem man über den Sinn nachdenkt, den versucht mit eigenen Worten auszudrücken, zusammenzufassen. Und ihr werdet merken, wenn ihr das jetzt, wenn wir das nochmal 10 Minuten länger gemacht hättet, ich könnte euch ziemlich sicher sagen, ihr werdet diesen Bibeltext viel intensiver in Erinnerung behalten, als wenn wir nur einmal gelesen haben. Und genau das ist ja das Ziel der Sache. Weil ihr darüber nachdenkt und nochmal nachdenkt und nochmal nachdenkt und nochmal formuliert. Und genau das ist ja Ziel der Sache. Und nebenher, vielleicht entdecken wir sogar noch ein paar Musiktalente und dann habt ihr hier immer wieder neue Lieder für die Gemeinde, was ja auch noch ein Nebeneffekt wäre. Gut, aber ich möchte jetzt nicht so viel darüber sagen, sondern jetzt bin ich gespannt auf eure Ergebnisse. Also wir hören alle gut zu und denkt daran, das soll ja alles zum Lob Gottes sein. Egal, wie gut wir das jetzt künstlerisch empfinden, das soll zum Lob Gottes sein, auszudrücken, das, was wir in diesem Kapitel lesen, mit eigenen Worten zusammenzufassen.